Jesaja 60 ist unser Thema. Gut, er ist der Anfänger und der Vollender. Das ist eine gute Nachricht, ne? Viele Christen haben gedacht, okay, der Herr hat angefangen und jetzt müssen wir mal sehen, was wir da draus machen. Und dann ist das nicht gut, ne, was wir dann da draus machen. Wir wissen nichts von Vollendung. Oder meinst du, wir wissen was von Vollendung? Er hat uns angefangen, er will uns auch vollenden. Finde ich gut. Also wir werden alle in der Vollendung landen, wenn wir ihn mal machen lassen. Es gibt dann immer das gleiche Problem, nämlich, dass dein Verstand sich einschaltet und der sagt, ja, wie soll denn der Herr das nur machen? Bei meinen Problemen, bei meiner Situation, bei meinem Ehepartner, bei meinem und so weiter. Wie soll er denn das wohl machen? Und natürlich braucht der Herr deine Beratung, deine fachmännische Expertise, denn du weißt ja schließlich über dich Bescheid. Ja, meinst du, ne? Und über deinen Nächsten meinst du auch Bescheid zu wissen. Und wie der Nächste vollendet wird, das weißt du bestimmt auch. Genau, genau. Okay, also das ist ein Problem. Der Verstand steht uns in dieser Hinsicht wirklich im Weg, ne? Wir berechnen aus unseren bisherigen Erfahrungen und aus unserer Vergangenheit, berechnen wir die Zukunft, berechnen wir, was morgen kommt, aus dem, was gestern war. Und dann wiederholt sich morgen das, was gestern war. Ist das schön? Nee, ne? Also wir sind dann in dieser typischen Wiederholungsschleife gefangen. Wir wiederholen immer das Gleiche wieder, was unser Verstand eben schon berechnet hat. Und es gibt nichts Neues. Ist das langweilig? Ja. Ja. Auch Kirche in der Wiederholungsschleife ist todlangweilig. Weil wir haben das ja alle schon gestern gehabt und gestern gehört und gestern schon, ne? Und das machen wir wieder und immer wieder und immer wieder und täglich grüßt das. Ja, ich sehe schon, ihr seid Experten in der Sache mit der Wiederholung. Aber Gott hat gar nicht vor, immer alles zu wiederholen, oder? Der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich wiederhole alles. Siehe, ich mache alles neu. Was könnte unter alles fallen? Nee, jetzt, ne? Womöglich auch deine Angelegenheiten könnten mit unter alles fallen. Was also neu gemacht wird. Neu bedeutet nicht alt, ne? Lieber Verstand. Neu bedeutet nicht alt. Neu bedeutet neu. Was weißt du darüber? Nichts. Also weg damit, bleiben wir bei der berechenbaren, kontrollierbaren Wiederholung dessen, was wir schon immer hatten. Aber so läuft das, ne? So läuft das. Es gibt nichts Neues, wenn du über deinen Verstand gehst, gibt es nichts Neues. Der Verstand kann das Neue nicht denken, erst wenn es dann gewesen ist. Dann kann er damit arbeiten, dann kann er das integrieren in das bisher Bekannte. Aber kannst du dir vorstellen, dass der Herr vielleicht etwas Neues tun möchte in deinem Leben? Wann denn? Wenn du gestorben bist, sagt dein Verstand. Genau das sagt er. Tun wir den Herrn schön aussortieren, weil der ist so schlecht zu kontrollieren. Der Verstand aber holt Sicherheit aus Kontrolle. Unser Geist aber holt Sicherheit aus Vertrauen. Nicht aus Kontrolle, aus Vertrauen. Ein kleines Kind wird mit den Eltern in das wildeste Abenteuer mitgehen. Warum? Weil es vertraut. Weil es dabei sein will. Mit den Eltern. Egal was. Und die Eltern finden das eigentlich auch schön, oder? Das Vertrauen des Kindes. Dass das Kind nicht alles berechnet und sagt, ja, aber halt mal. Ich habe da mal eine Frage. Wo geht es hin? Und wie lange wird das dauern? Wann kommen wir wieder? Und was passiert dann? Und so weiter. Aber so macht das unser Verstand die ganze Zeit. Er möchte die Kontrolle behalten und er möchte dir also vorlegen, wie das alles funktioniert und es gibt nichts Neues. Dein Verstand sagt dir über deine Arbeitsstelle das, was er dir gestern über deine Arbeitsstelle gesagt hat. Immer dasselbe. Gibt es eine Veränderung? Nein. Wollen wir eine Veränderung? Ja. Am besten eine zum Besseren. So, und jetzt kommt es. Der Heilige Geist regt etwas in dir an, das nennt man Fantasie. Und das nennt man Träumen. Wie wäre es denn wunderbar morgen auf der Arbeit? Wie wäre denn der nächste Gottesdienst, der Himmel auf Erden? Wie wäre das denn? Jemand muss das träumen. Hast du schon lange nicht mehr geträumt oder doch? Also das ist wichtig, so wenn der Heilige Geist, das heißt, der Heilige Geist wird, der Geist wird ausgegossen werden auf alles Fleisch und die werden alle gute Gemeindemitarbeiter werden. Steht ja da, ne? Ist klar. Sondern die werden Träume haben, die werden Visionen haben, die werden Gesichter haben, die werden eine Offenbarung empfangen, einen Traum, eine Schau über alle Dinge, wie sie ganz anders sind, als wie die Welt sie definiert. Ist das gut? Oder ist das? So, also wenn ihr das alles auf Gott schiebt und sagt, ja Gott, natürlich, Gott kann, ja, der soll mal machen und so, das reicht nicht aus, sondern Gott braucht deinen Traum, deine, dass du eine Offenbarung bekommen kannst, dass du irgendwie anfängst, danach zu fragen, ja, wie wäre das denn eigentlich mal herrlich, wie wäre das denn gut, wohlgefällig und vollkommen? Denn das ist doch der Wille Gottes. Das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Wie wäre es denn auf deiner Arbeit? Wie wäre denn deine Ehe? Wie wäre es denn mit deinen Kindern, mit deinem Hund, mit deinem Goldfisch? Wie wäre es denn? Wie wäre es denn wunderbar? Wie wäre es denn wohlgefällig? Wie würde es dir so richtig, richtig, richtig gut gefallen? Und wie wäre es denn, wenn das vollkommen wäre? Vollkommen bedeutet reif, sodass es Frucht bringt. Das, was dabei rauskommt bei der Kunst. Und der Verstand will uns das oft ausreden. Komm, hör auf zu träumen. Was soll der Quatsch? So, der Heilige Geist bringt eine Vision, eine Perspektive, eine Offenbarung, einen Traum zu dir. Und der Verstand sagt, naja, also. Was soll denn das sein? Das haben wir ja noch nie gehabt. Da können wir also gar nichts damit anfangen. Und dann wird das aussortiert. Das ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Ne? Das Wort kommt, das Wort Gottes, die Offenbarung Gottes kommt. Das sind nicht nur Bibelworte. Gott hat nicht aufgehört zu reden. Ne? So, er bringt die Vision, den Traum, die Offenbarung, er bringt die Zukunft in dein Feld. Der Wächter, der Verstand steht daneben und sagt, nö. Kenne man nicht, wollen wir nicht. Und jetzt muss der Heilige Geist schon ziemlich trickreich sein, doch ein bisschen was in dein Feld reinzubringen, an deinem Verstand vorbei, irgendwie was da reinzubringen. Und ihr kennt das in diesem Gleichnis, einiges fällt dann an den Rand und dann einiges auf das, den harten Boden, es kann nicht eindringen. Anderes, das am Rand kann nicht Wurzeln schlagen oder es ist kurz, geht das auf, oder ist wieder weg. Einiges wird von den Vögeln gefressen. Und einiges, viel kann es nicht mehr sein, ne? Das kommt dann im Herzen an. Es wird in deinem Herzen bewegt. In einem guten und redlichen Herzen wird das Wort bewegt. Die Vision, der Traum, die Offenbarung, die Zukunft, das Neue, das, was Gott über die Situation denkt, was ganz anders ist, als was dein Verstand über die Situation denkt. Und das will in deinem Herzen bewegt werden. Und was im Herzen ankommt, hat eine Chance, auch in die Realität zu kommen. Wenn unser Herz voller Bitterkeit ist, dann ist alles bitter. Auch das Schöne. Dir können die schönsten Dinge widerfahren und dein Herz ist trotzdem bitter. Das wird auch das Schöne bitter machen. Kennt ihr Leute, die wunderbare Dinge so lange kaputt reden, bis die auch nichts mehr sind und auch nur bitter sind und auch nur brauchen wir nicht, wollen wir nicht? Ja, manche Leute sind sehr gut da drin, aber ihr Herz ist bitter. Sie reden die Gnade aus ihrem Herzen heraus, sie halten das raus. Tut mir leid, ich habe geschlossen. Hier kommt nichts mehr rein. Ja, schlecht, ne? Wofür ich das erzähle? Keine Ahnung, vielleicht weil du ein Herz hast. Erinnere dich daran, es kommt alles auf dein Herz an. Der Himmel arbeitet zusammen mit deinem Herzen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Köpfe, nee, Herzen, durch den Heiligen Geist. So da drin, im Herzen, passiert das Wesentliche, nicht im Verstand. Der Verstand kann vieles davon nicht verstehen. Was es braucht, ist Vertrauen. Das ganze Christsein, das ganze Reich Gottes Ding funktioniert durch Vertrauen. Man vertraut einander. Ich vertraue Gott genug, dass er auch mir etwas mitteilen kann, was ich vielleicht auch nicht verstehe. Und trotzdem. Ja, das ist wichtig. Wir alle haben nicht ewig Zeit, ne? Ich bin auch keine 20 mehr, muss ich zugeben. Ich habe so das Gefühl, überhaupt nichts zu verlieren zu haben. Was soll ich Gottes Dinge wegreden, wegrationalisieren, wegerklären durch verstandesmäßige Sachen? Ich will das nicht mehr. Ich habe davon ehrlich gesagt genug. Ich habe mich innerlich auch schon sowas von tot gequatscht. Habt du dir das auch manchmal? Ja, dass ihr so lange mit euch selber rumdiskutiert, bis ihr müde seid, wie ihr müde seid. Ihr habt kein nichts getan. Ja, hat schon gereicht, was da drin an Stress vor sich geht, bis ihr müde seid. Und wenn dein Herz müde ist, dann wird dein Körper krank. Ganz leicht. Der ist dann anfällig. Der ist dann auch müde. Aber wenn dein Herz munter ist, ist das für deinen Körper, für deine Gesundheit auch sehr positiv. Das ist mal so, ne? Das ist die beste Medizin. Wenn dein Herz Hoffnung hat, wenn dein Herz eine Zukunft hat, eine Perspektive, wenn dein Herz Lust hat zu leben, sagt, mach dein Körper mit. Wenn dein Herz die Lust nicht mehr hat, naja, schleppst du dich von Arzt zu Arzt und so richtig will das nicht werden, ne? Ja, Jesaja 60. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Über mir? Auch über mir. Ja. Und das geht so schön los mit diesem Steh auf. Werde, steh auf. Schluss mit dem am Boden liegen. Schluss mit dem Jammer. Schluss mit der ewigen Wiederholung. Schluss damit. Empöre dich. Empöre dich. Es geht nämlich um dein eines Leben. Ich weiß ja nicht, wie viele du hast, also jedenfalls möglicherweise dieses eine. Und wem gehört dieses eine Leben? Gehört das der ewigen Grübelei über die verdammte Finsternis? Müssen wir die alle durchklären bis zum Boden und erst dann, wenn wir alles, dann wollen wir uns vielleicht mal dem Licht zuwenden. Wenn wir alle Dämonen ausgetrieben haben, wenn wir alle Probleme gelöst haben, dann können wir ja auch mal uns vielleicht auch mal freuen oder sowas. Oder können wir das alles trotzdem? Wenn du dich einfach ganz unverschämt anfängst zu freuen, ich sage dir, die Dämonen finden das schwierig. Also die mögen das nicht, wenn das dir so gut geht, obwohl du doch die Probleme alle hast, die sie unterstützen. Ja. Und vieles, was wir in der Seelsorge bearbeiten, viele dieser chronischen Probleme würden sich aufheben, wenn du dich aufheben würdest. Und wenn du aufstehen würdest und sagen würdest, dieses Leben ist meins. Und ich widme es dem Licht. Das gehört nicht den Problemen. Ja, die sind da. Finsternis bedeckt die Völker. Steht dann auch da, ne? Und Dunkelheit die Völkerschaften. Aber über dir wird dann wiederholt, ne? Aber wir wissen schon, der Verstand will jetzt anfangen mit der Dunkelheit und mit den Problemen und mit den Völkern, mit der Politik und mit diesem, mit jenem und mit allem. Aber über dir ist doch die Herrlichkeit. Was machen wir mit der Herrlichkeit? Haben wir noch nicht drüber nachgedacht, wir sind ja noch bei den Problemen. Ne? Wir haben ja noch die Schwierigkeiten alle zu bewältigen. Wir müssen ja noch uns kümmern. Und die Herrlichkeit schwebt über dir, wie der Geist über dem Tohuwabohu. Am Anfang, die Erde war wüst und leer und der Geist schwebte da drüber und schwebte da. Und so schwebt er dann über dir und wartet, bis du mit deiner Verwüstung dann am Ende bist. Und das eine Wort sprichst, das auch Gott am Anfang gesprochen hat, es werde Licht. Ja, ich meine, so beginnt es alles. Es werde Licht. Ist ja mal eine Ansage, ne? Und es ward Licht. Das hat der Verstand nicht berechnet. Wie du sagst einfach, es werde Licht und es wird Licht. Das ist ja gegen jede Berechnung. Das ist ja gegen jede Vernunft. Das ist ja zu einfach. Das gibt's doch überhaupt nicht, ne? Aber die ganze Geschichte mit dem Lichtwerden beginnt damit, dass du aufstehst, dass du dich empörst, dass du sagst, dieses Leben ist mein Leben. Das gehört nicht der Finsternis. Das gehört nicht dem Dunkel. Das gehört nicht dem Chaos und dem Wahnsinn, dem Tohuwabohu und der Öde und der Leere. All dem gehört mein Leben nicht, wenn ich was zu sagen hätte. Wer hat in deinem Leben eigentlich was zu sagen? Vielleicht du? Könnte ja sein, ne? Dass du eigentlich der Chef in deinem Leben bist und du hast eigentlich das Sagen, du hast den Mund. Was sagst du? Es werde. Ja, was soll werden? was soll denn aus dir werden? Ihr Lieben, und wenn du nicht die Verantwortung übernimmst, über dein Leben zu sagen, was das werden soll, sagen andere Stimmen, was das werden soll. Stimmen von anderen Herren und Mächten, die dir nicht gefallen werden, die werden dann sagen, okay, du hältst deine Klappe, dann reden wir. Es ist ein Krieg um die Hoheit in unserem Leben, oder? Das heißt, wer hat eigentlich die Macht? Wer hat eigentlich das Sagen? Wem ist dein Leben eigentlich gegeben? Überleg mal kurz. Wem ist dein Leben gegeben? Ja, Mann, das ist es mir. Es ist mir gegeben. Was sage ich dazu? Nichts, habe ich noch nie was zu gesagt. Bei einer Schule kein Fach, dass ich was zu sagen habe über mein Leben. Ich habe nur gelernt, dass die anderen was darüber zu sagen haben. Aber jetzt kommt die große Offenbarung. In Wahrheit bist du derjenige, der den Mund hat, mitten in deinem Gesicht. Du hast das Sagen über dein Leben. Was sagst du? Es ist wirklich sehr wichtig. Ich meine, es klingt einfach. Ich weiß, es ist nicht so einfach. Wir stehen morgens auf. Schon stehen alle Sorgen mit auf. Da war damals, gab mal so ein Lied, ne? Hallo, liebe Sorgen oder so ähnlich. Seid ihr auch schon wieder da oder was? Genau. Die sind auch schon alle, die stehen alle mit dir zusammen auf und legen dir ihre Bücher vor. Also hier sind unsere Vorschläge für deinen Tag. Unterschreibe hier. Ja, und dann siehst du, was die da für wunderbare Dinge über deinen Tag also da ausgebrütet haben, ne? Und dann darfst du dann wählen. Das Misery oder den Wahnsinn oder diese Erschöpfung oder was du kannst wählen. Ne? Und Gott sagt, du sollst herrlich sein. Ich habe dich geschaffen in meinem Bild. Hat Gott Sorgen? Nee. Fürchtet sich?
Nein.
Auch nicht. Der hat wohl die Nachrichten nicht gesehen, ne? Also wir dienen einem Gott, der hat gar keine Angst. Ja, was macht er den ganzen Tag, wenn man sich nicht fürchtet, ne? Und wenn man gar keine Sorgen hat. Ich meine, womit füllt man denn überhaupt seine Zeit, ne? Was macht Gott eigentlich an so einem Tag? Könnte man ihn ja mal fragen. Lieber Gott, heute ist Donnerstag. Nee, heute ist ja Freitag. Was ist bei dir ein Freitag? Kann man Gott mal sowas fragen? Natürlich kann man ihn fragen. Was macht Gott am Freitag? Ja. Ja, gut. Ja, ich will euch damit einfach anreizen und ein bisschen verwirren. Und will euch anreizen, euch zu überlegen, was eigentlich ist ein göttlicher Tag? Ein Tag im Licht, ein herrlicher Tag. Wir haben davon gar keine Ahnung, ne? Wir haben viel Ahnung davon, dass das fehlt, dass das nicht da ist. Und wir versuchen, Gott ein bisschen in unseren Sorgenkatalog einzubinden, ne? Der darf auch unterschreiben, darf auch mitmachen im Problemmanagement. Ja, dann macht er das so oft nicht, ne, und wir verstehen gar nicht, warum. Und Gott sagt, ich will gar nicht so viel mit deinen Problemen mich beschäftigen. Ich würde mich lieber mit dir beschäftigen. Und ich würde gern, dass du dich mal mit mir beschäftigst. Dass die Probleme mal vor der Tür bleiben. Und wir reden mal im Geheimen über ganz andere Dinge. Über herrliche, wunderbare Dinge, die unvorstellbar großartig sind. Ja. Und die Probleme müssen draußen warten, sind angebunden Und dann, wenn du rauskommst, kannst du sie wieder mitnehmen. Aber die bleiben mal draußen. Wir brauchen einen heiligen Raum, in dem die Probleme keinen Zutritt haben. Amen. Wo es nicht um Sünden geht, nicht um Probleme geht, nicht um Nöte geht, nicht um Sorgen geht. Es gibt einen solchen Raum. Es gibt ein solches Heiligtum. Und wenn wir da reingehen, müssen wir aber für den Moment lang das Zeug draußen lassen. Keine Angst, das wartet auf dich dort. Du wirst es gleich wiederkriegen. Ja, du bist so süchtig danach, dass du wahrscheinlich nach wenigen Minuten, wo sind meine Probleme? Ne? Aber lass sie mal einen Moment lang beiseite. Sie müssen nicht dein Leben definieren. Sie müssen dich nicht bestimmen. Du könntest auch selber bestimmen. Was willst du? Ein bisschen weniger Schulden. Der Herr sagt, nee, darüber reden wir nicht. Ein bisschen weniger das, ein bisschen mehr das. Nein, darüber reden wir nicht. Ja, worüber reden wir denn? Vielleicht mal über uns und über Liebe, über Frieden, über Freude, über Ruhe, Kraft, schöne Dinge, wunderbare Dinge. Und darüber könnte man auch mal reden, ne? Und darüber eine Vision entfaltet, Lebendigkeit, sehr gutes Thema. Gott liebt das mit dem Leben. Und es ist immer der gleiche Weg. Gott löst unsere Probleme, indem er uns von unseren Problemen löst. Gott löst unsere Probleme, indem er uns von unseren Problemen löst. Und dann auf einmal wirst du nicht definiert über deine Probleme. Dann bist du frei. Dann kann etwas Neues geschehen. Etwas Alternatives, etwas, was sich gar nicht an den Problemen und Sorgen und Nöten und Geld und dies und das gar nicht orientiert. Das ist ein ganz anderer Traum, den Gott träumt. Der hat damit gar nichts zu tun. Und wenn dieses, was Gott in dir bewegen möchte, in deinem Herzen bewegen möchte, wenn das stärker wird, wird das andere weniger. Deswegen habe ich oft gesagt, und ich glaube das wirklich, je größer deine Probleme sind, desto mehr geh in die Anbetung. Singe, mach dir die Anbetung im Auto so laut, dass die Probleme nicht mehr dagegen ankommen. Mach es so laut, die Lobpreismusik, die dir gefällt. Und dann sing das so lange mit, bis die Probleme in die Puste ausgeht. Und ja. Die Lösung für die schlimmsten Probleme ist Anbetung. Das ist eine Kontra, das ist eine Gegenmaßnahme. Ja, die Probleme wollen immer mehr von dir haben, immer mehr deine Aufmerksamkeit, immer mehr, dass du nur über sie nachdenkst und nur deine Gefühle von ihnen bestimmt werden. Und die Anbetung sagt, ich habe im Moment keine Zeit dafür. Ich muss noch dieses Lied singen. Aber du hast auf Repeat gestellt. Und es wiederholt sich immer wieder und es ist doch noch nicht zu Ende. Du musst noch ein bisschen weitermachen. Und je länger du das machst, umso mehr kommst du aus dieser Trance, aus dieser Benebelung von diesen Problemen raus. Sie sind wie ein Gift. Du bist wie gebissen von der Schlange. Ja. Und diese Anbetung ist das Detox-Programm. Das ist die Entgiftung. So, das entgiftet dich, ne? Und dann wirst du wacher, dann wirst du auf einmal, siehst du ganz andere Sachen. Auf einmal wird dir bewusst, dass dein Leben ist. Ihr lieben Leute, wir können in dieser Hinsicht auf keine Gemeinde warten, oder? Das ist was ganz Persönliches. Entweder du übernimmst die Regierung in deinem Leben mit ihm, ja, oder es funktioniert nicht. Ja, das macht kein anderer, macht das für dich. Niemand wird kommen und sagen, ja, komm. Ich meine, es ist schon Jesus gekommen und gesagt, komm, wir machen das zusammen. Wir werden hier mal die Machtverhältnisse komplett verändern, denn mir ist gegeben, alle. Schon wieder, alle. Ja, aber die Probleme sind doch so mächtig. Oder nicht? Also das ist ein krasser Satz, oder? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel, okay, da können wir, ne? Und auf Erden auch. Ja, jetzt haben wir ein Problem, ne? Die Probleme haben jetzt ein Problem. Jetzt haben sie gar keine Macht mehr, sondern er hat jetzt alle Macht. Also müssen sie uns fein belügen und raustricksen aus der Wahrheit, dass sie nicht mehr die Macht haben. Aber wir geben ihnen die Macht, indem wir unser Herz ihnen, unser Leben ihnen geben. Unsere ganze Aufmerksamkeit. Von daher, wie stehst du morgens auf? Das ist ein ungewöhnlicher Mensch, ja. Das haben wir immer schon gewusst. Okay. Aber das ist so, es braucht tatsächlich deine Empörung, es braucht deinen Aufstand. Steh auf. Werde Licht. Steh auf aus den Toten. Heißt das nicht eine Stelle? Steh auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Steh auf, der du schläfst, aus den Toten, der du schläfst. Schlaf nicht länger. Dein Leben musst du nicht verschlafen. Wann kommt der Aufstand? Wann stehst du auf? Wann stehst du wirklich auf? Indem du die Verantwortung für dein Leben in deine Hand nimmst und sagst, nee, jetzt rede ich. Es ist meins. Jetzt sag ich mal darüber, wie ich will, dass das sein soll. Und der Heilige Geist wird dich inspirieren, er wird dir helfen, eine ganz andere Vision von Menschsein zu empfangen, als was dir die Welt je darüber hat sagen können. Eine völlig andere Dimension, ein völlig anderes Maß, was ein Mensch wirklich ist und was ein Mensch wirklich sein kann. Wir haben das immer wieder gelesen und ich lese es nochmal, weil es so schön ist. Psalm 8 kennt ihr wahrscheinlich schon zur Genüge. Trotzdem ist auch eine gute Wiederholung, gibt auch gute Wiederholung. Psalm 8, da heißt es doch: Wenn ich anschaue deine Himmel, ab Vers 4, wenn ich anschaue deine Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, wörtlich Elohim, sonst Gott. Sonst Gott. Nee, vielleicht ist es eigentlich so, wenig geringer als Gott. Wir sind eigentlich in seinem Bild geschaffen. Wir sind ihm eigentlich ganz ähnlich. Wir sind ihm ganz nah. Er kümmert sich um uns. Wir werden, wie er ist, im Kleinen, wie er im Großen. Wir spiegeln sein Wesen, seine Art wieder. Das ist nicht Aufgabe der Engel. Das ist Aufgabe des Menschen. Bist du zufällig einer? Wirklich? Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Aha. Mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn? Wen? Den Menschen. Bist du einer? Das ist so, also hier wird definiert, hier wird etwas definiert. So ist der Mensch, so, so. Das ist ein Mensch. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Aha. Naja, haben wir schon gelesen auch, ne? Schöpfung. Gott sagt dem Menschen, du sollst herrschen. Was tun wir? Uns beherrschen lassen. Ja, genau. Das, so war es gemeint. Wir sollen herrschen. Wie macht man das? Ja, da frag mal Gott, ne? Da brauchst du eine ganz nahe Beziehung. Wie herrsche ich über diesen Tag, über diese Nacht? Wie herrsche ich in der richtigen Art und Weise über alles? Wenn du ein Mensch wärst, würdest du diese Verantwortung annehmen. Ich bin geschaffen, um zu herrschen. Und ich werde rausfinden, wie das geht. Und ich werde das tun. Ich werde Licht in diese Finsternis bringen. Ich werde Ordnung in dieses Chaos bringen. Ich werde den Himmel in diese Hölle bringen. Ich werde das tun. Ich bin nämlich ein Mensch. Ja, und jeder von uns ist ein Mensch in seiner eigenen Welt. Ne? Ich bin nicht in Hannes Welt, ich bin nicht in Wolfgangs Welt. Hanne ist in Hannes Welt und Wolfgang in Wolfgangs Welt. Und jeder ist in seiner Welt. Wer herrscht in dieser Welt? Ne? Wer hat das Sagen? Wer regiert? Wer steuert? Wer sagt, wo es hingeht? Wer tut das? Wenn du das nicht tust, hat deine Welt schlechte Karten. Die ganze Gemeinde sagt, das ist nämlich sehr wahr. Du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wie viel? Ne, jetzt, schon wieder. Mit diesem Allem immer, ne? Ihm ist gegeben, alle Macht im Himmel auf der Erde. Alles hat er deinen Füßen unterstellt. Alles. Ja, wie? Alles. Ich dachte nur die frommen Sachen. Aber jetzt sind es auf einmal alle Sachen. Alle, 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 alle. Und alle Sachen warten auf eine Ansage. Was sagt der Mensch über alles? Über die Mücke, die dich am Abend im Schlaf nervt. Was sagst du eigentlich darüber?
Scheiß Mücke. Gott, du hilfst mir nicht mal mit der Mücke.
Was sagst du? Es ist in allen Dingen, es ist in den kleinen und in den großen Dingen. Was sagst du? Und eigentlich sollte ein Kind erzogen werden, im Leben zu herrschen. Amen. Im Leben zu herrschen. Das sollte ein Kind trainieren, von klein auf. Wie geht das? Wie regiere ich mein Leben gut? Wie geht das? Wie mache ich das? Ist das eine gute Erziehungsaufgabe oder ist das eine gute Erziehungsaufgabe? Wir können doch nicht erwarten, dass unsere Kinder mächtig sein werden im Land, wenn wir ihnen noch nie was über Macht gesagt haben. Kinder wollen üben, mit Macht umzugehen. Stimmt? Aus jedem Stock wird eine Waffe gemacht und wird gekämpft. Es geht immer um den Umgang mit Macht. Man kann immer sagen, nein, 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 nein. Ja, dann lernen die Kinder, ohnmächtig zu sein. Nein zu sein. Oder man bringt ihnen bei, mit der Macht umzugehen. Wollen Kinder mächtig sein? Die wollen überhaupt nichts anderes sein, den lieben langen Tag lang. Deswegen können sie mit der Schule so wenig anfangen. Diese Themen sind sowas von uninteressant. Lass uns lieber Herr der Ringe sehen. Sowas Böses, Okkultes. Aber es geht um Macht. Und wie so ein kleiner Hobbit, hier so ein kleiner Typ, die Macht haben kann. Das finden die Kinder faszinierend. Aber die Kinder in den Erwachsenen auch. Die finden das auch interessant. Ja. Ja. Aufstehen. Steh auf. Werde Licht. Es heißt, Gott ist Licht. Er ist das Vater, der Vater des Lichts. Und wir sind die Kinder des Lichts. Aha. Licht, Licht, Licht. So. Das ist interessant. Die Wissenschaftler, die sagen ja, wir bestehen aus diesen Atomen. Und die Atome bestehen aus was? Licht, ne? Das ist alles Energie. Energie, du bestehst aus Energie. Wir bestehen aus Energie. Und die Erleuchtung, das Licht Gottes facht diese Energie in uns an. Wir werden brennend. So. Jede Zelle in dir drin, die könnte viel mehr Energie haben, wenn man sie ihr gäbe. Ich weiß es nicht, wie ihr euch das vorstellt. Ein Mensch, der brennt. Ein Mensch, der voll ist von dem Licht und der Herrlichkeit. Wie stellen wir uns das vor? Ist das so ein frommer Typ, der in der Kirche abhängt und dann da fromme Choräle singt? Was ist das, ein Mensch, der Power hat? Ein Mensch, der strahlt? Ein Mensch, der Energie hat? Was ist das für einer? Ich habe den in der Kirche noch gar nicht gesehen. Aber so sind wir designt. Seid stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Bist du? Ja, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Da habe ich auch noch nicht so viel drüber nachgedacht. Und aber wir, versteht ihr, wir sollen, sei, ne? Da steht, sei es, sei stark. Ein Mensch fühlt sich überhaupt nicht als Mensch, wenn er nicht stark ist. Stimmt's? Es ist schon nicht einfach, ja, wenn wir schwach sind. Wir wollen nicht schwach sein. Kinder spielen nicht schwach sein. Hast du Kinder schon mal spielen sehen? Wir sind ohnmächtig. Ein tolles Spiel, da machen alle mit. Ne? Wunderbar. Wer ist der Schwächste? Der kriegt den Preis. So, wir spielen sowas nicht. Ja? Man spielt immer Macht, es geht immer um Macht. Wie ist man stark? Wer ist der Schnellste? Wer kann die Aufgabe am besten erledigen? Immer solche Sachen. Wir sind so gemacht. Wir sind gemacht, um stark zu sein. Übrigens sind wir auch dafür gemacht, ewig zu leben. Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wir sind gemacht für die Ewigkeit. Wir sind nicht dafür gemacht, ein paar Jahre und dann ins Gras zu beißen. Mit Gottes Hilfe. Dafür sind wir gar nicht gemacht. Ne? Wir sind gemacht für ein solches Maß an Leben, ein solches Maß an Kraft, ein solches Maß an Frieden, an Schönheit, an Lebendigkeit, an Kraft, an alledem. Wer bestimmt das Maß? Das war für mich, muss ich sagen, was die Gemeinde betrifft, ein Problem. Ne? Weil unbewusst habe ich mich umgeguckt nach den Reiferen, und wusste, so werde ich. Denn so wird man hier in der Gemeinde. Wenn ich noch 20 Jahre hier bin, ich sehe, so werde ich sein. Aber diese reiferen und älteren Christen waren oft ohne Kraft. Ich meine, viele hatten eine erstaunliche Treue. Also das will ich überhaupt nicht in Frage stellen. Ne? Also aber Kraft? viel Bitterkeit. Viel Erwartungslosigkeit. Fertig mit allem. Noch durchhalten bis zum Ende. Okay. So ist es wohl gedacht. Lasst uns durchhalten mit Gottes Hilfe bis zum seligen Ende. Leute, was haben wir für ein Bild? Was haben wir für ein Bild? Dieses Bild, das wir haben, das bestimmt. Das Bild bestimmt. Das Bild ist es. Das Bild, das wir uns machen. Wenn wir ein Bild von Gott haben, das ist ein passiver Typ, der im Himmel auf dem Thron sitzt und wartet, bis das Gericht kommt. Naja, dann kann ich dir schon sagen, dein Leben wird nicht besonders interessant sein. Es ist das Bild. Welches Bild hast du von dir? Welches Bild hast du von Jesus? Welches Bild machen wir uns? Eins, das Licht ist und herrlich. Eins, das Power hat. Ich habe festgestellt, viele Christen halten den Teufel doch für ein bisschen viel mächtiger wie Gott. Ja, der Teufel. Da können die lang drüber reden, was der ihnen also alles angetan hat. Über Jesus können sie eigentlich nicht besonders lange reden. Aber über den Feind, der Feind, der geht man schon ehrfürchtig einen Schritt zurück, wenn es aufs Thema kommt. Der Feind. Oh, ja, da müssen wir mal jetzt. Wir machen uns ein Bild von dem Feind, der ja keine Macht hat, ne? Alle Macht gehört ja Jesus. Der Feind ist ja entmachtet. Glauben wir das? Bei vielen Problemen, die ich in meinem Leben auch schon hatte, jede Menge, war die Lösung die, dass Jesus mir sagte, denk nicht weiter drüber nach. Beschäftige dich nicht die ganze Zeit damit. Denk mal über was anderes nach. Denk mal über was Schönes nach. Über was Wertvolles, über was Auferbauendes. Denk mal über sowas nach. Du hast das gar nicht geübt. Du bist in einem Automatismus. Du denkst immer über die negativen Sachen nach. Denk doch über die positiven Dinge nach. Bewege sie. Bade darin. Stell dir das vor. Psalm 23. Kannst den ganzen Tag drüber nachdenken, wie du auf der Weide rumläufst und zu dem stillen Wasser und wie du deine Seele erquickt wird und der Herr dir alles darreicht und dein Becher überfließt. Hast du darüber schon mal einen halben Tag nachgedacht? Warum denn über deine Finanzprobleme? Ja. Wem und was geben wir die Macht, indem wir ihm unsere Aufmerksamkeit widmen? Und wenn dir das bewusster wird, das ist alles eine Sache der Bewusstwerdung, Lichtwerden, Erleuchtung. Das bedeutet auch, du wirst bewusster. Du merkst ein bisschen mehr, was vor sich geht. Das ist das auch. Ja. Ein Licht geht dir auf. Du siehst die Dinge auf einmal, oh, wie die sich eigentlich verhalten. Das ist ein Aspekt von Erleuchtung, von Lichtwerden. Auf einmal sehen wir etwas mehr von dem, was wirklich los ist. Ja. Und wenn wir mehr Kraft haben, wird Gott uns noch mehr von der Wirklichkeit zeigen. Und wenn wir noch mehr Kraft bekommen, wird Gott uns noch viel mehr über die Wirklichkeit zeigen. Meinst du, du weißt über die Wirklichkeit so viel Bescheid? Das ist eine Illusion. Das ist nicht wahr. Wir wissen über die Wirklichkeit überhaupt nicht so viel. Woher denn? Und ich glaube, Jesus möchte uns aus der Lüge in die Wahrheit bringen. Und die Wahrheit ist die Wirklichkeit. Das sind nicht Doktrinen. Und das sind nicht irgendwie Bibelüberzeugungen, sondern es ist die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist. Ja. Und was wissen wir über die Wirklichkeit, wie sie wirklich ist? Ich denke, sehr wenig. Und das ist auch, was die Wissenschaftler sagen. Die sagen, unsere Wahrnehmung ist sehr beschränkt. Unsere Sinne nehmen nur ein ganz, ganz kleines Teil aus dem ganzen Spektrum wahr. Wir hören nur einen Teil dessen, ja, der Schallwellen des ganzen Spektrums. Wir sehen nur ein kleines Teil des Lichtspektrums. So, wir schmecken nur einen kleinen Teil. Das ist ein ganz kleiner Teil, ein sehr kleiner Teil, ehrlich gesagt. Wenige Prozent. Und aus diesen wenigen Prozent basteln wir uns unsere ganze Welt, unsere ganze Wirklichkeit. Wir sind wie die Blinden, die träumen von der Wirklichkeit. Und dann kommt Jesus und sagt, komm, ich muss leider mal deinen Traum platzen lassen und ich nehme dich mit in einen ganz anderen Traum, in eine ganz andere Wirklichkeit, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Das ist ganz anders wie Ägypten oder wie die Wüste. Und Gott fing an, darüber die Vision von diesem Land schon auszusäen. Da wird das so sein und so sein und die Brunnen werden schon gegraben sein und die Felder und die Plantagen und so. Dieses ganze Bild wird aufgerichtet, das Bild von dem gelobten Land. Das durften sie mal träumen in der Wüste. Ne? Und sie murrten in ihren Zelten, anstatt zu träumen. Dann standen sie an der Grenze zu dem gelobten Land und gingen nicht hinein. Das passte nicht. Der Traum in ihrem Herzen war nicht genug kultiviert. Sie passten nicht zu diesem Land. Sie waren nicht bereit, dafür aufzustehen. Oh, da sind ja Riesen drin. Da sind befestigte Städte, wir haben gar keine Chance. Ne? Es ist immer so. Die 10 Kundschafter sagten, glaube ich, geht gar nicht. Oder wie war das? Oder 8 oder 10. Und 2 Kundschafter sagten, hoch, kein Problem. Wir werden die Riesen fressen wie Brot. Ich meine, das ist auch eine Sicht über Riesen, ne? Wir werden die fressen wie Brot. Ich meine, ich weiß nicht, wie die da drauf kamen, aber haben gesagt, natürlich gehen wir da rein, das ist gar kein Problem. Und wir werden die fressen wie Brot. Oho. Lust auf Brot. Ja, also, nicht ja. Also, es ist immer dasselbe, ne? Wie sehen wir das? Wie sehen wir das? Und dein gelobtes Land ist zumindest mal dein Leben, dein Leben. Das ist, was dir gegeben ist, was du hast. Was sagst du über dieses dein Leben? Wie herrschst du darin? Wie machst du es zu einem Paradies? Das ist die kleine Aufgabe, die du hast. ja. Aber das Licht ist über dir aufgegangen und die Herrlichkeit ist über dir erschienen und der Heilige Geist will dir helfen, inmitten des Untergangs einen Aufgang zu träumen. Inmitten der Wüste ein Paradies zu träumen. Na, inmitten des Wahnsinns eine Ordnung zu träumen. In deinem Herzen. Immer geht es da los. Immer geht es, was da nicht ist, wird nicht. Und deswegen beginnt alles mit dem Satz, steh auf und werde Licht. Werde, was du bist. Aber du musst dafür aufstehen. Solange du dich hängen lässt, solange du Ausreden hast, solange du sagst, ja, aber ich kann nicht, solange geht es nicht. Ne? Ich liebe das bei David. David kommt gegen Goliath. Und das ganze Heer von Israel, ich meine, die ganze Maschinerie, das ganze Militär ist wie gelähmt. Weil die haben ja immer den Goliath sich angeguckt. Ne? Das war kein gutes Bild. sich immer den Goliath anzugucken, ne, der da hervortrat mit seiner unglaublichen Macht. Ne. Ja, und dann kommt David. David hat nicht sich 40 Tage lang Goliath angeguckt. Guter Junge, ne? Der hat Kuchen gebacken oder was? Hat was Vernünftiges gemacht. So, und dann, ja, und dann heißt es, dass in ihm dann diese Empörung aufstieg. Und er sagte, also, wir müssen was unternehmen. Ich werde gegen Goliath aufstehen. Und diese Empörung stieg in ihm auf und er sagte, du kommst hier mit deiner Rüstung und deinen Waffen und deinem Waffenknecht und was kommst du? Aber ich komme gegen dich mit dem Namen des Herrn. Anscheinend bedeutete ihm dieser Name des Herrn etwas. Er verband das offenbar mit Macht. Nicht mit Ohnmacht, sondern mit Macht. Ja, und dann kam er dann gegen Goliath und hat gewonnen. Ein Traum, Sieg mit seiner Schleuder. Ich weiß nicht, was die Militärs gedacht haben. Also ich meine, ich weiß nicht, was haben die Militärs gedacht? Dieser Wahnsinnige, ne? Ein Himmelfahrtskommando, der gewinnt. Die konnten auch danach überhaupt nichts mit David anfangen und haben ihn wieder nach Hause geschickt. Der passte nicht in den Apparat. So siegt man nicht bei uns. Ja. Klasse. Wollen wir David sein? Ja. Müssen wir ein paar Goliaths zum Schweigen bringen, ne? Die uns totquatschen. Das ist auch so. Wir brauchen einen Aufstand, eine Empörung, dass wir sagen, jetzt rede ich.